9. Mai 1968, Donnerstag, ist der Tag des Unterrichts in tschechischer Sprache. Und pünktlich um 2 Uhr drückt Professor Kressle sich in das Krespasch Büro, zieht die Tür hinter sich zu mit Sorgfalt und beginnt erst dann ein mehr unbefangenes Benehmen. Vielleicht ist ihm der lange Weg durch das hochfahrende Gebäude nicht geheuer, an den Portiers vorbei, neben unzählig Fremden. Es mag ihn doch die opulente Ausstattung dieses 16. Stockwerks verschüchtern. Und erst heute fällt der Krespel ein, dass sie den alten Herrn jeweils auf dem Bürgersteig erwarten und hierher eskortieren sollte. Aber sich entschuldigen und es ankündigen darf sie nicht. Er wird die Hilfe unweigerlich sich verbitten und wünschte sie doch. Justina Jeceska. Begrüßung, Abschied, Erkundigung nach dem Ergehen. Das läuft alles längst in der fremden Sprache. Der Unterricht ist aufgelöst in Gespräche. Nur, dass der kleine Vorrat an Gemeinsamen rasch aufgebraucht ist. Und überdies ist von der gemeinsam bekannten Mrs. Fillwater nur der Gruß zu besprechen, nicht etwa, woher sie ihre Beschwerden hat. Dann muss die Unterhaltung umgebaut werden auf Anlässe, die von der Person wegführen, meist Geschichten aus der Times vom Tage. Und nicht nur das Lehrverhältnis stellt sich ein, auch die Trennung des Paars in einen tschechischen Juden und eine Deutsche von deutschen Eltern. Dies würde Herr Kressle abstreiten in seiner unerbittlichen Höflichkeit, würde es je auszusprechen sein. Die Aufgabe ist also, das freie Nacherzählen. Nur, neuerdings hört Herr Kressle nicht mehr gern Neuigkeiten aus Prag, seit darin das polizeiliche Durchfegen des Landes in den 50er Jahren vorkommen kann oder andere Kooperationen mit der UdSSR. Wir dürfen nach diesem Teil seines Lebenslaufs nicht noch fragen. Trumans 84. Geburtstag gibt nicht viel her. Die Straßenkämpfe der Pariser Studenten mit der Polizei sehen von hier nicht deutlich aus. Die Berichte aus dem Chinesenviertel von Saigon haben wir fast vergessen, als seien die Nachrichten vom Krieg nicht jeden Tag neu. Die Rate der schwarzhäutigen Arbeitslosen um mehr als das Doppelte höher als die der Rosan. Auch das eine Wiederholung. Eine Anzeige auf Seite 1 sucht einen berufsmäßigen Bankräuber für Beratung bei einem Film. Rufen Sie Zirkel 5-6000 an. Apparat 514. Im Prinzip ja. Nein. Nehmen wir also die Umfrage, die Times hat veranstalten lassen über die Unruhen an der Columbia University. Es geben demnach 55 von 100 Erwachsenen in Greater New York den Studenten die Schuld. Noch mehr sind es in den Vorstädten unter denen über 40 Jahre alt und jenen, die nie eine Universität besucht haben. Von 100 immer 83 finden den Einsatz der Polizei gerechtfertigt. 58 haben da genau das richtige Maß an Gewalt befunden. Es ist eine schwierige Erzählung. Es sind Zahlen darin, noch und noch. Groß ist die Versuchung von Wendungen im Duplikat. Schon kommen die ersten Stockungen. Sie sind es auch, die den Spaß verderben an dem fast fehlerlosen Satz. Die Befragten sind nicht nach Schwarzen und Weißen aufgeschlüsselt, denn das beauftragte Institut hält sie mittlerweile alle für weiß. Schlicht wegen des ökonomischen Faktors, sich ein Telefon zu halten. Der Satz hätte ohnehin keine Belohnung verdient. Zu spät wird der Schülerin bewusst, dass Herr Professor Kressle ein Telefon sich nicht leisten kann, aus ökonomischen Gründen. Und weil er leben muss in einem Teil der Stadt, wo das Telefon in der eigenen Wohnung öfter ein Werkzeug der Einbrecher ist. Ceste diam cibi, pane Kressle. Tu ne vadi, anno movitje punicut pomalo, sagt der alte Herr, dem vor dem Tadel erst einmal die sanfte Behandlung des Weiblichen geht. Und wieder sieht er die Krespel an in einer fürsorglichen wie ratlosen Art, als wolle er ihr das Tschechische schon im Mund und Gehirn bringen. Und verstehe doch nicht, wie er mit ihr in dies Zimmer kam und was sie daraus machen will. Dann sind wir auch nicht sicher. Er hält seinen gelblichen Schädel aufmerksam still, er lässt seinem blanken Gesicht nichts anmerken. Ihm kann nicht wohl sein dabei, wie wir umhertreten in seiner Sprache. Das kann man nicht wettmachen mit wiederholtem Dank für seine Mühe, nicht einmal mit Begleitung aus dem Haus auf die Straße. Es ist einer von den misslungenen Tagen. Es war eine Warnung, aber die Krespal will noch eine Probe darauf. Sie gibt sich sofort frei, in diesem Moment auf der Lexington Avenue. Sie meldet sich nicht einmal ab bei Mrs. Lazar. Sie kann das Versäumnis ausgeben für dienstlich. Im Baronet soll ein tschechischer Film laufen, nicht synchronisiert, mit Untertiteln. Sie lernt jetzt an der Sprache seit einem halben Jahr. Sie will eine Prüfung. Im Baronett an der 59. Straße, gegenüber dem Kaufhaus Alexander, an einer hartnäckig totgesagten Ecke New Yorks, in einem von 3 neu gebauten Kinos zeigen sie den Film The Fifth Horseman is Fear, made in CSSR. Die Vorstellung beginnt um 4 Uhr. Die Leute schämen sich nicht und nehmen $2. In der Raucherabteilung ist ein Eckplatz mit Fluchtmöglichkeit. Nun prüft mich. Carlo Ponti Presents. In Prag während der deutschen Besetzung wird einem jüdischen Rechtsanwalt ein Bursche aufgeladen. Der hat eine Verletzung, die dürfen die Deutschen nicht sehen. Dr. Brown ist angekommen in einer Dachkammer, in einem abgestoßenen, staubigen Mietshaus. Die Aussicht ist nicht lieblich. Und weiter wird er kaum kommen. Er hat nicht nur den Verwundeten am Hals, er muss auch im kahlgeräumten Büro der jüdischen Selbstverwaltung von Prag sitzen und in das Telefon sagen, Anno. Ja, zuverlässig, tapfer, ohne Hoffnung. Sein Gesicht leert sich unterm Zuhören. Was er sagt, versteht die Crespa gelegentlich klar, aber nicht immer im Zusammenhang. Der Blick rutscht ihr auf die widerlich hilfreichen Untertitel. Jetzt hat sie noch zu tun mit den Unterschieden zwischen Original und Übersetzung. Herr Braun sucht in der Stadt nach einer Unterkunft für den Verwundeten. Immer wieder stehen im Bild Möbelwagen mit der deutschen Aufschrift Kirchenberger. Warum mag das Publikum schließlich lachen darüber? Da gibt es die Bar zur Verzweiflung, üppige Trinkerei in festlicher Kleidung, Tanzen, zu mickrigem Jazz, womöglich Rauschgift. Es sind auch Juden da, sie können nicht helfen. Eine Einstellung beginnt mit Duschdüsen, die nach gewöhnlichem Gebrauch aussehen und den Zuschauer plötzlich wegschicken zu denen in Auschwitz, aus denen das Gas kam. Es sollen doch Duschen sein zum Waschen, denn wenn die Nazi-Armee ein Bordell mit Jüdinnen betreibt, sollen sie vorher gereinigt sein. Sie sind nicht seit langem Huren, einst waren sie bürgerliche Töchter, gute Gesellschaft von Prag. Die Alternative ist der Transport ins Gas. Noch eine Alternative ist ein geschickter Schnitt in die Pulsadern. Dr. Brown sieht da jemand über eine Tote gebeugt. Ist es nicht nur der Versteckte, will er außerdem noch Morphium kaufen? Nicht verstanden. Die Gegenschnitte mit Szenen aus dem Prag von heute, woran sollen sie erinnern? An das Verhalten der Einheimischen unter den Nazis? An das Vergessen? Manches bleibt haften, wenn das Sprechen nicht stört. Der Junge auf dem Fahrrad in der Vorstadtstraße, der das Auto der Deutschen vor der Haustür sieht. Der Beginn der Sequenz am ähnlichen Punkt, die vorbereitete Erwartung, die getäuschte. Aber geht aus dem Originaldialog hervor, dass der Rechtsanwalt mit seinem abgebrochenen Anruf die Haussuchung am zweiten Tag der Handlung auslöst? Sagt Fanta in der Kellerszene tatsächlich, ich habe es getan, es ist meine Pflicht? Fanta mit seiner Kriecherei, seinen gestapelten Schulungsbriefen. Die Hauswirtfrau, die ihre Kaninchen verteidigt. Überdies muss sie schwerhörig sein. Die Musiklehrerin mit ihren Gesprächen gegen Bilder an der Wand. Sie ist nicht leicht zu glauben. Eine Schlachtersfrau, die in einem fortsummt. Obendrein gibt es einen undeutlichen Helden mit finster, entschlossenem Blick am Treppenaufgang. Wenn die deutsche Polizei in Prag einen anonymen Anruf bis in ein bestimmtes Haus zurückverfolgen kann, warum dann nicht bis in den bestimmten Apparat? Am zweiten Morgen ist der Verwundete aus der Dachkammer entfernt. Von wem? Am Schluss des Films ist zwischen Dr. Brown und dem Chefpolizisten die Rede von einer Konfrontation, die bevorstehe. Der Untertitel sagt, ein kleines Gespräch. Das runde Treppenhaus, die Blicke der Kleinbürger auf die Leiche. Ist also der Verwundete noch im Dachboden versteckt, nur an einer anderen Stelle? Und will Dr. Brown ablenken von dieser Möglichkeit, indem er sich umbringt? Fragezeichen. Aus. Ende. Con jetzt. Die Prüfung nicht bestanden. Die Crespa sitzt in der Bar des Hotels Marseille, eingeführt seit Jahren, Mitglied des Mediterranean Swimming Club. Eine solche Dame wird Mr. McIntyre auch ohne Begleitung bedienen. Es würde ihm ein Gespräch über das wolkige Wetter im Mai nichts ausmachen. Aber diese Mrs. Crespa sitzt so benommen da, als sei ihr etwas Unbegreifliches zugestoßen. Die lässt man in Ruhe. Schaltet die 6-Uhr-Nachrichten ein. NBC 6-Hour News zeigt Flüchtlinge in einem Lagerraum. Das Geräusch von Schüssen, Tragbahnen, werden durch den Korridor eines Krankenhauses geschleppt. Die Bünde darauf sehen nicht mehr menschlich aus. Die genaue Zahl der Toten ist nicht bekannt, da die meisten keine ärztliche Versorgung erreichen. Jetzt lässt die Crespa ihr Glas stehen. Schreckhaft wie sonst nicht, geht stracks nach Hause, wovor sie sich hatte drücken wollen. Sie ahnt die zweite Niederlage schon auf der 97. Straße, auf den wenigen Schritten zum verhangenen Riverside Drive. The fifth horseman is fear. Was soll es denn heißen? Der fünfte Reitersknecht ist die Furcht. Vier sind es nicht, sitzen die auf Kutschfern, und der fünfte läuft nebenher? Die Aussage hört sich an nach jenen Leuten, die unter dem Namen Shakespeare geschrieben haben. Sie kennt das Zitat nicht. Sie hat ihr Englisch von einer Dolmetscherschule kaufen müssen. Für eine Universität war kein Geld da. Aber sie hat ihren Shakespeare doch gelesen, alle 12 Bände. Kann man eine Behauptung wie die von fünftens Furcht vergessen? Sie wird eben ihren Bacon nicht gut gelesen haben, noch Longfellow nicht. Sie hat sie nicht einmal im Schrank. Es geht nicht gut mit der Autodidaktik. Eines Tages kommt es heraus. Sie drückt die Wohnungstür nicht zu, sie verlässt sich aufs Zufallen. Sie läuft zu den Büchern. Hier steht das Oxford Dictionary of Quotations, 7. revidierte Auflage von 1959. Und der Horseman? Ein einziger Verweis, Calverleys Ode an den Tabak. Unter 4, fast 2 Spalten, da hakt der laufende Blick noch nicht beim 3. Mal ein. Keine Verbindung mit Reitersknecht und 5. Sie ist so ratlos, sie pfeift auf Selbstachtung. Sie sieht auch danach nichts. In der Stadt New York, sie lebt da seit 1961, zeigen sie einen tschechischen Film unter dem Titel »Der 5. Reiter ist die Furcht«. Die Phrase scheint so geläufig im Englischen, im Amerikanischen. Das Buch der Zitate von Oxford braucht sie gar nicht mehr zu führen. Alle wissen es, die Crespa nicht. Sie ist nicht nur durch das Prüfungsfach Tschechisch gefallen, sie hat auch im Englischen Bruch gebaut. Dann kommt ein Kind aus dem Fahrstuhl, Schulbücher unterm Arm, schließt die Tür hinter sich, leicht verwundert und sagt in ihrem gedankenlosen, ihrem unbedenklich fließenden Englisch, »Du da, Gesine, wie war es im Kino? Wie war der Film?«